Ich arbeite tatsächlich immer mit einem relativ umfangreichen Bewertungsmodell. Ich werde für jedes Unternehmen, was ich mir tatsächlich näher anschauen möchte, ein DCF-Verfahren, ein Multiple-Verfahren und ein Substanzwertverfahren erstellen und für mich in einem Schema zusammenfügen. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig, um zu schauen, ob ein genannter Kaufpreis in einem Exposé oder in einem Informationsmemorandum tatsächlich zu einem gesunden, fairen Kaufpreis passen wird.
Nachfolgen im Mittelstand. Expertentalk zum Thema Unternehmensverkauf. Was ist mein Unternehmen wert? Wie finde ich den besten Käufer? Was muss ich in der Transaktion beachten? Timo Lang spricht mit Expertinnen und Experten sowie Menschen, die verkauft haben, gekauft haben oder dies noch vorhaben. Viel Spaß bei dieser Folge.
Herzlich willkommen heute, Sönke Dütsch. Herr Dütsch, Sie sind quasi ein Nachfolgekandidat und haben auch schon ein Unternehmen gekauft. Stellen Sie sich vielleicht kurz vor mit Ihrer Vita. Und dann gehen wir mal in die Themen Unternehmensnachfolge von der Käufersicht.
Guten Morgen, Herr Lang. Vielen lieben Dank für die Einladung zu Ihrem Podcast. Sönke Dütsch, mein Name. Ich bin Unternehmensnachfolger und aktuell auch auf der Suche nach einer Erweiterung meiner Unternehmensgruppe. Ich sitze hier im hohen Norden in Bremerhaven bei ganz tollem Wetter und freue mich gleich so ein bisschen was über mich und meine Sicht auf das Thema Unternehmensnachfolge als Käufer und weiter angehender Kaufinteressent zu geben.
Gehen wir ganz kurz auf Ihre Vita ein. Wo kommen Sie her?
Herr Lang, ich komme aus einem Familienunternehmen. Das heißt sozusagen, das mit dem Thema Unternehmertum groß geworden. Bin dann über verschiedene Managementpositionen im Rahmen meiner Studientätigkeiten auf das Thema Unternehmensnachfolge aufmerksam geworden und habe dann vor 4,5 Jahren die erste eigene Unternehmensnachfolge angetreten in einem Unternehmensbereich mit dem Thema Industriekennzeichnung und Schilder.
Wie kommen Sie gerade auf dieses Unternehmen, Industriekennzeichen, beziehungsweise welche Maßstäbe setzen Sie an bei der Suche nach Unternehmen?
Wenn man sich das erste Mal mit den Fragen, welche Unternehmen stehen eigentlich zum Erwerb, auseinandersetzt, kommt man sehr, sehr schnell auf bekannte Unternehmerbörsen, wie zum Beispiel Nextchange oder Deutsche Unternehmerbörse, wo ja auch viele Unternehmen inseriert wurden oder inseriert sind. Zu der Zeit, als ich das Unternehmen erworben habe, waren die vielleicht noch nicht so aktiv wie heute, aber die kurze Antwort ist, ich bin tatsächlich auf das Unternehmen über Nextchange aufmerksam geworden, was nicht so häufig ist, würde ich sagen, in der aktuellen Zeit. Da sind ja viele Unternehmen auch in ganz unterschiedlichen Größen und hatte sozusagen dann einen kleinen Glücksgriff, habe aber natürlich ehrlicherweise auch mindestens 20 andere Unternehmen vorab gesichtet und gescreent, bevor ich das Unternehmen hatte, was sehr gut zu mir passt.
Sehr gut zu mir passt, bedeutet, Sie haben auch einen Fokus auf eine gewisse Branche?
Auf jeden Fall. Also ich finde das sehr wichtig als Unternehmensnachfolger vorab, bevor man überhaupt Kontakt vornimmt, an seinem eigenen Suchprofil zu arbeiten. Da gibt es einmal die Branche. Das heißt, man muss wissen, in welchem Segment man tätig sein möchte. Dazu zählt natürlich auch der geografische Rahmen, in dem man sucht. Also ich selber bin im hohen Norden. Für mich kam es nur in Frage, eine Unternehmensnachfolge auch in Nordwestdeutschland anzutreten. Und so gibt es einige eingrenzende Faktoren, natürlich auch die vorhandenen finanziellen Mittel, die einem als Unternehmensnachfolger limitieren oder aber auch fokussieren, vielleicht von der positiven Seite, das richtige Unternehmen zu finden.
Sind Sie dort auch Geschäftsführer und operativ tätig?
Nein. Damals war das, als wir die Gespräche gestartet haben, so geplant. Parallel hat sich eine wahnsinnige Karrierechance für mich beim Energieversorger aufgetan. Und dann während der Gespräche haben wir das Ganze so umgesattelt, dass es jemanden gibt, der die Geschäftsführung im Unternehmen vornimmt. Und ich sage mal liebevoll, ich arbeite am Unternehmen und liefere den gestalterischen Rahmen bei größeren Entscheidungen und die strategischen Entwicklungsmöglichkeiten.
Wenn Sie jetzt ein Unternehmen identifiziert haben, aufgrund einer Börse oder anderen Hinweisen, wie gehen Sie daran? Wonach bemessen Sie, ob dieses Unternehmen interessant ist für Sie oder halt nicht interessant ist?
Also es ist tatsächlich, ich habe einen klaren Suchkatalog an Kriterien. Wenn dieses Unternehmen diesen Kriterien nicht genügt, macht es keinen Sinn, in den Kontakt zu gehen und für alle Seiten Aufwand zu entstehen. Das ist einmal die Größe des Unternehmens, das ist der Sitz des Unternehmens und das ist die Branche. Wenn diese Sachen sind, gilt es darum, nähere Informationen über das Nebenunternehmen einzuholen, weil es selbstverständlich noch weitere Suchkriterien auch hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, der verbundenen Risiken, der Mitarbeitenden gibt. Und da ist immer die Frage, wie viele Informationen stehen schon auf diesen Börsen zur Verfügung? Wie viele Informationen erhält man vielleicht auch später erst im Laufe eines Exposés, eines Teasers oder auch aus persönlichen Gesprächen mit der M&A-Seite oder den Inhaberinnen selber?
Gut, die ersten drei Merkmale, Größe, Region und Branche, die haben Sie immer in der Börse schon relativ schnell greifbar. Und dann fordert man Informationen an und bekommt im besten Fall sogar ein Informationsmemorandum. War das bei Ihnen auch der Fall oder war der Verkäufer eigentlich noch gar nicht vorbereitet?
Doch, glücklicherweise schon. Also das war eine Verkäuferin und die hatte einen M&A-Berater mandatiert, dabei ihr bei dem Verkauf zu helfen. Und ohne wäre das Ganze auch nicht erfolgreich geworden, da bin ich sehr sicher. Sie hatte verkauft aus Altersgründen, aber auch aus Gesundheitsgründen. Und in dieser schweren Phase, das Thema Unternehmensnachfolge, was ja durchaus auch mit vielen Emotionen behaftet ist, sozusagen erfolgreich über die Bühne zu bekommen, war sehr, sehr gut, dass es da jemanden gab, der als Mittler auftrat und die Interessen sozusagen zusammengebracht hat.
Was sind für Sie No-Gos, wenn Sie sich ein Unternehmen anschauen, bekommen nähere Informationen, haben das erste Gespräch? Was sind No-Gos? Wo hören Sie auf? Wo blockieren Sie?
Es gibt so zwei, drei No-Gos, die wirklich sehr, sehr schwerwiegend sind. Wenn ich ein Unternehmen sehe, was eine sehr, sehr große Abhängigkeit zu einem Kunden hat, was auch meinetwegen sehr wirtschaftlich dastehen darf, aber wenn ein Kunde mehr als, ich sag mal, 30% des Umsatzes ausmacht, dann ist das für mich ein Kriterium, wo ich sage, ich kann als Nachfolger nicht guten Gewissens das Unternehmen übernehmen, ohne dieses Risiko bewältigt zu wissen. Und Bewältigungsstrategien könnten sein, dass man sich eben verständigt, dieses Risiko aufzuteilen zwischen Käufer und Verkäufer. Das Gleiche finden Sie auch auf Lieferantenseite, wenn es natürlich einen Lieferanten gibt, der vielleicht der einzige Lieferant ist oder einen sehr, sehr großen Anteil an dem Unternehmen hält, weil man immer befürchten muss, dass der Lieferant oder der Kunde sich anderweitig entscheidet, wegfällt, durch eine Insolvenz irgendwie nicht mehr da ist und das Unternehmen dadurch nachhaltig beschädigt wird.
Ja, und wenn Sie ein Unternehmen zugespielt bekommen und müssen dann auch in die Unternehmensbewertung reingehen, wie umfangreich verlangen Sie die Unterlagen, die Sie bekommen müssen und wie bewerten Sie Unternehmen?
Also ich arbeite tatsächlich immer mit einem relativ umfangreichen Bewertungsmodell. Ich werde für jedes Unternehmen, was ich mir tatsächlich näher anschauen möchte, ein DCF-Verfahren, ein Multiple-Verfahren und ein Substanzwertverfahren erstellen und für mich in einem Schema zusammenfügen. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig, um zu schauen, ob ein genannter Kaufpreis in einem Exposé oder in einem Informationsmemorandum tatsächlich zu einem gesunden, fairen Kaufpreis passen wird. Die tatsächlichen Anforderungen, die ich über das Exposé oder die zusätzliche Information hinaus habe, die sind nur bei den Unternehmen, wo ich wirklich in tiefergehende Gespräche einsteigen möchte. Das heißt, häufig bietet das Exposé Finanzkennzahlen für ein Unternehmen, die für eine erste indikative Bewertung ausreichend sind. Darüber hinaus würde ich Informationen nur dann anfordern, wenn das Unternehmen sehr, sehr gut zu dem eigenen Suchprofil passt.
Jetzt ist ja so eine Unternehmensbewertung, Sie sprachen das DCF-Verfahren an, also ein Ertragswertverfahren, wo die zukünftigen Erträge diskontiert werden und man dann zu einem Unternehmenswert kommt. Sicherlich ein Merkmal, aber das meist genutzte ist wahrscheinlich der EBIT-Multiple. Was Sie schon sehr gut angesprochen haben, ist, dass Sie mehrere Verfahren nebeneinander legen und schauen, wo lande ich denn am Ende des Tages. Bedeutet ja auch, dass Sie einen Businessplan letztendlich haben müssen, der vielleicht schon im Exposé, wenn es ein gutes Exposé ist, vorgegeben ist, den Sie dann letztendlich verifizieren müssen und können. Aber zum EBIT-Multiple-Verfahren nochmal zurück. Wo holen Sie die Marktmultiples her, die Sie dann anwenden?
Also die EBIT Multiples gibt es zum Beispiel verfügbar auf der Seite der DUB. Dort werden regelmäßig, glaube ich, quartalsweise Zahlen für unterschiedliche Branchen veröffentlicht, die man tatsächlich auch einsehen kann und die als Indikator für den Anfang genügen. Bei dem DCF ist ja immer die Frage nach dem Abzinsungsfaktor. Dort gibt es auch internetfreigängige, zugängliche Quellen, die man sozusagen zum Beispiel von dem Ashwat Damodaran heißt der, glaube ich, der hat sozusagen branchenspezifische DCF-Abzinsungsfaktoren frei zur Verfügung, an denen man sich orientieren kann.
Wobei dann noch natürlich das unternehmensspezifische Risiko berücksichtigt werden muss. Aber nochmal zurück zum EBIT-Multiple. Jetzt gehen Sie da auf die Lupe, die übrigens, glaube ich, in ein, zwei Wochen neue Multiples wieder veröffentlicht. Jetzt gehen Sie auf die DUP und dann haben Sie irgendwo eine Spanne von 3,2 bis 6,8. Das ist ja schön. Dann kann man den Mittelwert nehmen, entspricht aber auch nicht unbedingt vielleicht den Unternehmensgegebenheiten. Wie kommen Sie genau auf diesen Multiple, den Sie ansetzen?
Tatsächlich arbeite ich mit mehreren Szenarien in diesem EBIT-Multiple. Ich nehme mir einmal immer den Minimumwert, ich nehme den Mittelwert und ich nehme den Maximalwert. Und innerhalb dieser Spanne ist das, wie Sie schon sagten, sehr individuell abhängig von dem jeweiligen Unternehmen. Ein Unternehmen, was sehr viele Risiken hat oder mehrere Risiken hinsichtlich kleiner Mitarbeiterstamm, der Inhaber arbeitet noch sehr, sehr viel mehr, würde ich eher am unteren Rand des Unternehmens bewerten. Wohingegen ein Unternehmen, was sehr gesund mit einer zweiten Führungsebene seit langem sehr stabile Ergebnisse erzielt, würde ich eher am oberen Rand der Spannbreitweite, sag ich mal, ansehen.
Sie haben das Thema Mitarbeiter, zweite Ebene, schon mal gerade angesprochen. Was ist für Sie wichtig, wenn Sie sich eine Mitarbeiterliste anschauen?
Ich frage immer ganz gern nach einer Mitarbeitendenliste in späteren Gesprächen nach der Beschäftigungsdauer, nach dem Alter und auch nach der Vergütung. Was ich damit gerne in Erfahrung bringen möchte, ist, wie viele Mitarbeitende gibt es? Wie teilen sich diese Mitarbeitenden auf unterschiedliche Bereiche aus? Und gibt es da vielleicht jemanden, der auch in einer späteren Nachfolge mehr Verantwortung übernehmen kann? Ich blicke auch immer in das Thema Mitarbeitendenbeteiligung in der Unternehmensnachfolge, die wir schon angetreten haben. Gibt es jemanden, der mit mir zusammen das Unternehmen erworben hat und einen kleineren Anteil am Unternehmen hält? Und das ist eine ganz, ganz tolle Konstellation, die für den Mitarbeitenden tolle positive Effekte bringt und aber auch für mich.
Ist dieser Mitarbeitende auch dann Geschäftsführer bei Ihnen?
Nein. Das heißt, das ist nochmal eine sehr spezielle Konstellation. Es gibt den Geschäftsführer, den Vertrauten vor Ort. Dann gibt es den Mitarbeiter, der auch Anteilseigner ist. Er hält 7,5%. Und ich, der als Hauptanteilseigner 92,5% der Anteile hält.
Nochmal zurück zur Mitarbeiterliste. Was ich in Ihrer Aufzählung vermisst habe, ich nehme an, Sie haben es nur vergessen, ist so der Ausbildungsstand und die tatsächliche Tätigkeit im Unternehmen.
Oh ja, also das ist vielleicht so eine Selbstverständlichkeit gewesen.
Ja, glaube ich.
Also natürlich gehört dazu zu wissen, was die jeweiligen Mitarbeitenden im Unternehmen machen, welche Rolle sie einnehmen.
Genau. Ist es für Sie wichtig, wenn Sie jetzt in die Zukunft schauen und ein Unternehmen identifizieren, dass noch jemand außer Ihnen aus dem Unternehmen beteiligt ist? Oder sagen Sie, nein, ich nehme auch 100%, wenn ich weiß, ich habe einen guten Geschäftsführer? Und dann gleich die Folgefrage, wo akquirieren Sie den Geschäftsführer?
Also tatsächlich würde ich auch 100% Beteiligung sozusagen oder Übernahmen in Betracht ziehen. Mir ist es eben wichtig, dass es jemanden gibt, der als Vertrauter vor Ort fungieren kann. Ich halte nichts davon, ein Unternehmen aus rein digitaler oder aus Entfernung herauszuführen. Deshalb auch sehr enge Kriterien, was den Suchradius angeht. Und ich rekrutiere jemanden aus meinem persönlichen Netzwerk. Das heißt, mir ist Vertrauen bei dieser Frage ein sehr, sehr hohes Gut. Und ich würde deine Unternehmensnachfolge auch immer nur dann wirklich in Betracht ziehen, wenn ich jemanden Vertrautes habe, mit dem ich das zusammen machen kann und der sozusagen auch nach dem ersten Kennenlernen mit der Belegschaft harmoniert.
Vertrauen. Vertrauen ist ein sehr, sehr wichtiger Begriff im Thema Unternehmensnachfolge. Wo hören Sie auf, wenn ein Verkäufer komisch wird?
Die Nachfolge, die wir angetreten haben, war tatsächlich sehr, sehr emotional. Und wir hatten auch eine längere Unterbrechung darin. Komisch werden ist ja immer die Frage, was bedeutet komisch? Für mich ist ganz wichtig, dass in der Konstellation Nachfolger und Verkäuferin eine Ebene mit schnellen Antworten und ehrlichen Antworten erfolgt. Was groß und ganz schwierig ist, wenn eine Antwort, die bereits gegeben ist, in einem späteren Prozess wieder revidiert wird. Das gibt mir als Nachfolger ein sehr, sehr schlechtes Gefühl. Und das ist etwas, wo ich die Warnfahne oder das Warnsignal aufstelle. Und was natürlich auch wichtig ist, ist, an einmal getroffene Vereinbarung zu halten. Also wenn man ausmacht, dass man gerne zusammen einen Kaufvertrag entwickeln möchte und die Verkaufsseite jetzt einen Rechtsanwalt mit einem Entwurf beauftragt und der Entwurf soll, keine Ahnung, in den nächsten 2 Wochen vorliegen, dann ist es mir schon wichtig, dass es den auch gibt und ich, wenn ich nach 2 Wochen nachfrage, nicht dann heißt, nee, haben wir noch gar nicht gemacht, sind wir noch gar nicht zugekommen. Also das heißt, Verlässlichkeit ist sehr, sehr wichtig und letztendlich das gesprochene Wort hat für mich eine hohe Bedeutung.
Ja, das sehen wir auch in unseren Projekten, dass Käufer dann hellhörig werden, wenn von der Verkäuferseite Aussagen, schwammige Aussagen getroffen werden, wenn Vereinbarungen nicht eingehalten werden und wenn sich manche Dinge dann plötzlich ganz anders darstellen, als sie zum Beispiel im Exposé schon aufgezeigt wurden. Zum Exposé, wenn Sie sich so ein Exposé anschauen, worauf achten Sie speziell und wie wichtig ist Ihnen der Umfang des Exposés? Also muss es sehr, sehr detailliert sein? Reicht Ihnen ein Freepager? Was ist für Sie wichtig in dem Sinne?
Das optimale Exposé oder Informationsmemorandum hätte meiner Meinung nach so ungefähr 10 bis 15 Seiten. Viel mehr bräuchte es dahingehend nicht. Ich achte auf einige sehr wichtige Fragen für mich. Und zwar das erste ist immer, womit verdient das Unternehmen sein Geld? Das möchte ich gerne verstehen. Und das ist längst nicht am Ende jedes Exposés so, weil Unternehmen viele Sachen machen. Manchmal bietet ein Pumpenunternehmen Dienstleistungen an, handelt mit Pumpen und repariert diese auch. Es ist aber manchmal als Nachfolger, der das Unternehmen noch nicht kennt, sehr, sehr schwer zu verstehen, womit tatsächlich das Geld verdient wird, beziehungsweise wie das Unternehmen eigentlich funktioniert. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, diese Frage ehrlich zu stellen. Und da muss ich einen klaren Haken am Ende des Exposés setzen können, damit ich das weiter in Betracht ziehe. Ich schaue mir die Belegschaft sehr, sehr genau an. Häufig findet man Exposés, die auch gar keine Informationen zur Belegschaft geben. Das finde ich immer sehr, sehr schade. Weil die Zusammensetzung und Altersstruktur, haben wir ja schon drüber gesprochen, auch immer sehr, sehr wichtig ist. Und ich schaue auch immer darauf, was ist der Know-how-Abgang, der bei dieser Nachfolge dann tatsächlich erfolgt. Also geht vielleicht ein Schlüsselmitarbeiter gleichzeitig mit in Rente? Die Inhaberin, der Inhaber ist der Einzige, der ein spezifisches technisches Wissen hat, zum Beispiel in einer Bauzeichnungsdokumentation. Wie kann man dieses Wissen ersetzen? Das sind die Sachen, wo ich sehr genau hingucke, damit ich guten Gewissens sagen kann, ja, wir können dieses Unternehmen fortführen und vielleicht auch weiterentwickeln, nachdem der Inhaber oder die Inhaber nicht mehr da ist.
Themen wie Kunden, Lieferanten, Marketingaktionen, schauen Sie auch darauf?
Natürlich. Also ein Informationsmemorandum hat ja viele Bestandteile. Die Kunden- und Lieferantenseite ist ja meist im Exposé immer noch relativ anonymisiert. Das heißt, man schaut sich die Verteilung an, über die hatten wir ja schon gesprochen, auch als No-Gos. Man schaut sich an, was sind das für Kunden, in welchen Branchen sind sie tätig. Mir ist auch sehr, sehr wichtig, dass man langfristige Partnerschaften zu Kunden und Lieferanten aufrechterhält und weiterentwickelt. Dafür ist das Exposé aber häufig noch eine Nummer zu anonym, als dass man da wirklich nachfragen könnte oder genauer einsteigt. In einem späteren Prozess schaue ich mir auch sehr, sehr gerne einmal den gesamten Prozess an, beginnt von, wir haben einen Kundenauftrag, wir haben den Zukauf von Materialien, wir haben die eigene Leistung, wir haben die Produktion und wie das hinten heraus wieder funktioniert, um ein ganzheitliches Verständnis von dem Unternehmen zu bekommen.
Wenn jetzt ein Unternehmen zu Ihnen kommt und Sie stellen fest, dass zum Beispiel die Software total veraltet ist oder die Maschinen vielleicht einen hohen Investitionsbedarf haben, wie gehen Sie damit um? Es sind ja zwei verschiedene Dinge. Maschinen ist das eine, das kriege ich mit Geld relativ gut in den Griff. Ich kaufe eine neue Maschine. Software, wenn eine neue Software eingeführt werden muss, dann spielt natürlich auch die Personalstruktur eine Rolle. Wie gehen Sie damit um?
Also ich arbeite das Exposé und auch sämtliche Informationen, die mir von dem Unternehmen zur Verfügung stehen, sehr detailliert für mich in eine Open-Point-Liste oder offene Punkteliste ein. Und ich klassifiziere diese als Risiko unterschiedlicher Stärke. Also wenn es größere Risiken gibt, dann können die No-Gos sein. Es können kleinere Risiken geben, die einfach einen neuen Internetauftritt zum Beispiel bedeuten, der Investitionskosten bereitet. Was sehr, sehr wichtig ist, ist dann zu versuchen, diese Risiken später zu managen. Also aus meiner Sicht ist Nachfolge auch sehr viel Risikomanagement. Und zwar die existenziellen Risiken abzufangen, sodass das Unternehmen eben in neue Bereiche auch entwickelt werden kann. Und das eben Erfassen der Informationen, das Sammeln und Bewerten ist, glaube ich, eine der Kernfunktionen, die auch im Zuge aus der Sicht der Nachfolger passieren muss.
Ja, wie gestalten Sie eine Due Diligence? Nehmen Sie da Berater mit ins Boot oder machen Sie das komplett selbstständig?
Also ich greife da sehr gerne auf Berater zurück. Also ich habe ein Beraternetzwerk, im Wesentlichen einen Steuerberater und eine Rechtsanwältin, die auf Abruf bereitstehen. Und wenn Bedarf ist, wäre ich sehr, sehr schnell handlungsfähig. Das finde ich immer wichtig, weil wenn man eine Unternehmensnachfolge antreten muss, dann geht sonst viel Zeit auch drauf, Kontakte herzustellen, die sozusagen noch nicht da sind. Und um das abzufangen, ist es wichtig, als ernsthafter Nachfolger ein solches Netzwerk vorbereitet zu haben. Und bei der Due Diligence selber mache ich sie sehr, sehr gerne vor Ort im Unternehmen. Also es ist jetzt nicht so oft, wenn ich in eine Due Diligence gehe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Unternehmen kaufe, größer 80%. Das darf ich vielleicht schon mal sagen. Das heißt, diesen Schritt mache ich auch nur, weil auch große Kosten damit entstehen, wenn das Unternehmen wirklich sehr, sehr interessant ist. Vor Ort ist mir wichtig, weil letztendlich sind die Räume des Unternehmens Ausdruck der Kultur. Und man kann sehr, sehr viel aus den Sozialräumen, aus der Verteilung der Arbeitsplätze, aus den Büros, sind sie aufgeräumt oder nicht, ablesen über das Unternehmen. Sodass aus meiner Sicht die eigentliche Due Diligence vor Ort unersetzlich bleibt. Selbst wenn man digitale Datenräume hat, ganz viel vorbereiten kann, es geht nichts über das Gespräch mit den Inhabern vor Ort in den Räumlichkeiten.
Ja, das ist ein ganz interessantes Thema. Ich habe momentan einen Hausmeister-Service mit TGA-Abteilung im Angebot. Und unsere Kaufinteressenten, die haben hier und da den Wunsch, dass sie im ersten Schritt eine Videokonferenz machen. Und wenn die dann tatsächlich ins Haus kommen und sehen, wie aufgeräumt das da ist, wie strukturiert das alles ist, dann sind die wirklich überrascht und freuen sich nochmal mehr und sind nachher tatsächlich noch mehr begeistert und gehen an das Thema ran. Da bin ich gespannt. Da haben wir im Laufe dieser Woche ein tolles Gespräch. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber Sie haben recht. Darauf wird geachtet und für mich ist es auch wichtig, spätestens beim zweiten Gespräch vor Ort zu sein. Auch ein Käufer, der vielleicht mal, gut, Sie gehen jetzt regional vor, aber ein Käufer, der 300, 400, 500 Kilometer fährt, um das Unternehmen zu besuchen, der drückt seine Werteiligkeit viel, viel besser aus als einer, der sagt, naja, jetzt machen wir erstmal 2, 3, 4, 5 Videokonferenzen und dann gebe ich mal ein Angebot ab, ohne das Unternehmen überhaupt gesehen zu haben. Jetzt in der Due Diligence schauen Sie sich auch die Finanzzahlen genauer an. Und da möchte ich nochmal ganz kurz zurück zum Exposé gehen. In den meisten Unternehmensbewertungen werden ja Bereinigungen eine Rolle spielen. Heißt, der Geschäftsführer hat in der Regel, wenn er auch gleichzeitig der Gesellschafter ist, vielleicht ein höheres Gehalt oder hat einen Porsche im Unternehmen aktiviert. Also da müssen in der Regel auch Kosten bereinigt werden. Im Exposé hätten Sie gerne es so aufgestellt, dass zum einen die tatsächlichen Zahlen sichtbar sind, dann die Bereinigungen schon detailliert aufgezeigt werden und dann als Bewertungsgrundlage die bereinigten Werte, bereinigten BWA-Zahlen und auch Bilanzzahlen, die spielen ja auch eine Rolle, aufgezeigt werden. Ist das für Sie wichtig?
Also für mich ist das sogar sehr wichtig. Und ein gutes Exposé kennzeichnet sich dadurch auch, dass, wenn es Bereinigungen vornimmt, diese klar auflistet. Das bereinigte EBIT drückt ja letztendlich aus, ist das Unternehmen vielleicht losgelöst von der bisherigen Beziehung zu Inhaberinnen und Inhabern wert? Oder was verdient das Unternehmen vielmehr? Und diese Bereinigung würde ich später in meinem Bewertungsmodell versuchen, ohnehin selber vorzunehmen. Wenn die aber schon vorgedacht sind, dann finde ich das mal sehr, sehr gut. Und klassische Bereinigungen sind ja, wenn das Unternehmen eigentlich nie Miete gezahlt hat, weil es in den Räumlichkeiten des Vermieters oder umsonst arbeiten konnte. Oder wenn sich das Unternehmen ein zu hohes oder zu niedriges Geschäftsführergehalt nicht marktüblich gezahlt hat, das eigentlich besser oder schlechter dastehen würde. Das sind ja so die klassischen Bereinigungen, die sehr, sehr wichtig sind, weil das Unternehmen, wenn es einen neuen Inhaber oder eine neue Inhaberin bekommt, dann ja tatsächlich trotzdem frei von dieser Beziehung zu bewerten ist, so gut es eben geht. Und ich finde das sehr wichtig und freue mich immer, wenn das schon vorgearbeitet ist und klar ausgearbeitet.
Ja, und dann kann man sich natürlich auch über die Höhe der Bewertung oder der Bereinigung streiten im Nachgang. Das ist ja normal. Jeder sieht das Geschäftsführergehalt, das drittvergleichbare Geschäftsführergehalt so ein bisschen anders. Der eine sagt, es sind 120.000 Euro, der andere sagt, 100.000 Euro reichen in dem Unternehmen. Aber wenn es schon mal vorgedacht ist, ist das sicherlich schon sehr wertvoll. Und dann kommen wir wieder aufs bereinigte EBIT. Wir setzen einen Multi drauf und haben einen Unternehmenswert, von dem dann die Schulden abgezogen werden. Und dann haben wir noch das Thema Equity Bridge, gehen wir gleich nochmal vielleicht drauf ein. Jetzt haben wir aber erstmal den Unternehmenswert. Variable Kaufpreisbestandteile, legen Sie da großen Wert drauf?
Also ich glaube, für mich persönlich ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir kriegen die Finanzierung auch immer ohne variable Kaufpreiselemente hin. Ich sehe da aber eigentlich häufig auf der Verkaufsseite eine kategorische Ablehnung. Das finde ich sehr, sehr schade, weil gerade zum Beispiel sowas wie ein Verkaufsdarlehen den Nachfolger sehr stark unterstützt.
Es darf gibt ich auch ganz kurz unterbrechen? Also ein gerne. Verkaufsdarlehen würde ich jetzt nicht als variablen Kaufpreiselement sehen, weil das bedeutet ja nur, ich gebe ein Darlehen, was nicht eine Bank geben muss. Variabel würde ich eher so in Richtung Earn-Out gehen und möglicherweise Beraterhonorar oder Ähnliches.
Ja, also Sie haben recht, wenn es das klassische Kaufpreis ist, dann würde man vielleicht variabel eher den Earn-Out sehen. Beim Earn-Out habe ich tatsächlich nicht so positive Erfahrungen gesammelt. Beim Earn-Out ist es sehr, sehr schwer, diesen auszudifferenzieren, am besten mit Beispiel hinterlegen, ansonsten wird das schon gar nichts meiner Meinung nach. Und ich sehe auf der Verkaufsseite immer wenig Bereitschaft dazu. Sehr wenig Bereitschaft, ehrlicherweise. Wo aber immer noch Bereitschaft vielleicht sein kann, und deshalb bin ich auch direkt da abgebogen, ist das Verkaufsdarlehen. Und ich spreche auch gerne über zinsfreie Verkaufsdarlehen, was vielleicht dann ja noch ein bisschen auch wieder in dieses Thema variable Kaufpreiselemente eingeht. Und der größte Wert für mich im Verkaufsdarlehen liegt, dass er in der Finanzierung als eigenkapitalähnliche Komponente bewertet wird. Und es ermöglicht vielen Unternehmensnachfolgern, die sonst gar nicht ein Unternehmen erwerben könnten, sozusagen überhaupt ein Unternehmen tatsächlich zu erwerben. Das heißt, man erschließt eine komplett neue Kaufgruppe vielleicht an Unternehmensnachfolgern, dadurch, dass man die Bereitschaft hat, einen Teil, wir sprechen nicht über 50%, sondern über, weiß ich nicht, vielleicht 20-30% maximal des Unternehmenswerts, auch über eine solche Komponente mitzufinanzieren. Und da muss ich immer sagen, das tut allen Nachfolgerinnen da draußen sehr gut, und an alle Verkäuferinnen gerichtet kann ich nur sagen, das ist wirklich ein Thema, was die Nachfolger gut unterstützt.
Da sind wir auf einer Linie. Also der Earn-Out ist immer sehr schwierig zu betrachten. Für den Verkäufer besteht das Risiko, dass der Käufer andere Strukturen einführt, um es gelinde zu sagen. Und für den Käufer besteht das Risiko, dass er sich mit dem Verkäufer dann nachher streitet. Und er will ja das Unternehmen ordentlich weiterführen. Er will Erfolg mit dem Unternehmen erzielen. Und dann brauchen wir solche Nebenkriegsschauplätze gar nicht. Das ist richtig. Und ein Verkäuferdarlehen kann auch abgesichert werden. Die Möglichkeit besteht auch. Und da haben wir tatsächlich auch die besseren Erfahrungen als jetzt tatsächlich zum Earnout. Garantien. Welche Garantien sind Ihnen sehr wichtig im Kaufvertrag?
Also es gibt natürlich immer ein paar Garantien, die einfach der Klassiker sind. Handelt es sich eine Kapitalgesellschaft, dann muss das Unternehmen Garantie dafür abgeben oder der Unternehmer, dass ihm das Unternehmen gehört, dass er das veräußern kann. Das ist so der Standard auf der Rechtsseite. Dann natürlich bei Steuergarantien ist sehr, sehr wichtig, dass das im besten Wissen und Gewissen die Steuererklärungen abgegeben wurden, dass dort keine Rechtssachverhalte schlummern, die sozusagen drohende Rechtsstreitigkeiten oder bisherige Rechtsstreitigkeiten. Das sind so der Rahmen, den würde ich jetzt gar nicht so genau anschauen, weil ich würde sagen, das sind die Standardthemen. Was ein bisschen spezifischer ist, ist immer das Thema der branchenspezifischen Garantien. Habe ich ein produzierendes Unternehmen, möchte ich vielleicht zusätzliche Garantieaussagen hinsichtlich des Maschinenparks bekommen. Habe ich ein Handelsunternehmen? Werde ich als Käufer vielleicht versuchen, Garantieaussagen zu den Geschäftsbeziehungen, zu irgendwelchen Rahmenverträgen mit wichtigen Lieferanten und Kunden zu bekommen? Das heißt, ich würde sagen, die Garantien zeichnen sich auch ein bisschen nach dem Geschäftsgegenstand des Unternehmens. Und wie kennzeichnet sich das Unternehmen?
Ja, vielleicht noch zur Erklärung für die Zuhörer. Garantie bedeutet im Punkto Maschine zum Beispiel, dass der Verkäufer garantiert, nach seinem Wissen zum heutigen Tag, heutiger Tag ist Vertragsunterzeichnung, sind alle Maschinen funktionsfähig. Oder kundenseitig, es hat kein Kunde angedroht, morgen oder in dem nächsten Jahr die Kundenbeziehung zu brechen. Oder es hat kein Mitarbeitender gestern die Kündigung eingereicht oder gesagt, ich kündige morgen. Also immer in die Zukunft gerichtet, nach heutigem besten Wissen und Gewissen. Wobei bestes Wissen und Gewissen kann dann auch nochmal juristisch anders differenziert werden. Aber das sind so die Themen, die da eine Rolle spielen. Jetzt haben Sie den Kaufvertrag unterschrieben und alles ist toll. Der Verkäufer sagt, prima, Herr Dütsch, ich bin dann die nächsten 2-3 Jahre auf Weltreise. Nicht der Normalfall. Wo ich raus will, ist die Einarbeitung. Was hätten Sie gerne an Einarbeitung? Was ist Ihnen da wichtig?
Ja, das ist immer ein sehr, sehr schwieriges Themenfeld. Also eine Einarbeitung, je nach Charaktere, die an diesem Unternehmensnachfolge beteiligt sind. Manchmal ist es besser, sie kürzer zu halten. Manchmal ist es besser, sie länger zu halten. Das weiß man aber ehrlicherweise erst, während man das Ganze zusammen durcharbeitet. Das heißt, eine gewisse Flexibilität bei der Einarbeitung finde ich immer sehr, sehr wichtig, weil man auch nicht vergessen darf, dass der Inhaber oder die Inhaberin, die vorher da war, auf einmal in einer neuen Rolle im Unternehmen tätig ist. Das heißt, sie hat im Zweifel Mitarbeitenden gegenüber weniger zu sagen. Und bei unserer Nachfolge haben wir zum Beispiel gesehen, dass ein Konflikt, der sehr, sehr schon lange unter der Oberfläche geschwelt hat, dann sehr stark auch nochmal rausgekommen. Das heißt, hier hatten wir, obwohl wir es anders geplant hatten, eigentlich erstmal nur eine Einarbeitungszeit von 3 Monaten. Also Vollzeit-Einarbeitungszeit von 3 Monaten, was für mich verhältnismäßig wenig ist. Was aber sehr, sehr wichtig war, um diese Beziehungen und diese zwischen Schlüsselmitarbeitende und Inhaberin zu heilen. Das wäre sonst auf lange Dauer nicht mehr gut gegangen. In anderen Unternehmen, wo es sehr, sehr, sehr viel um Fachwissen geht, und die Inhaberin tatsächlich noch sehr viel im Tagesgeschehen mit ist, halte ich eine Einarbeitungsdauer von bis zu einem Jahr für angemessen. Vielleicht die letzten 3 bis 6 Monate dann auch weniger halbtags oder nur noch telefonisch. Aber ich finde, als Verkäuferin muss man sich darauf einstellen, dass man wenigstens das erste Jahr nach der Veräußerung noch für größere Rückfragen zur Verfügung steht und vielleicht nicht die Weltreise antritt, die Sie angesprochen
haben. Ja, ist nicht die Regel. Aber es hat es schon gegeben, ja. Ja, Herr Dütsch, ich glaube, wir sind schon fast am Ende der Zeit. Es sind interessante Aspekte, die Sie jetzt hier genannt haben, decken sich mit unseren Erfahrungen auf der Beraterseite. Und ja, da bleibt mir noch Ihnen viel Erfolg zu wünschen. Ich vielleicht haben Sie denn aktuell 1-2 Unternehmen im Fokus, die Sie vielleicht in Zukunft erwerben werden?
Es sieht so aus, als würden wir zum 1.11. das zweite Unternehmen in unsere kleine Unternehmensgruppe dazukaufen. Natürlich ist der Vertrag noch nicht unterzeichnet, aber wir sind auch weiterhin auf der Suche. Gerade für angehende Unternehmerinnen ist das Nachfolgethema eine tolle Chance, um vielleicht auch in Gespräche über den Erwerb eines Unternehmens zu kommen.
Sagen Sie noch kurz die Größenmerkmale, nach denen Sie schauen.
Also wir selber suchen eher im Small-Cap-Segment. Das heißt, ich würde sagen, bis zu einem Equity Value von 5 Millionen hoch wäre eine Finanzierung, die wir sozusagen noch hinbekommen. Aber dann darüber hinaus wäre das dann, glaube ich, für andere Käufergruppen interessant.
Das entspricht einer Umsatzgröße?
Je nachdem, wie Sie draufschauen. Ich würde sagen, das klassische Unternehmen, wenn es ohne frei von Schulden in der Größenordnung ist, ist vielleicht mit einem EBIT-Multiple von, sagen wir mal, 6, vielleicht bei einem Umsatz von EBIT-Marge 10%, 5 Millionen ist vielleicht eine gute Größe.
Ja, es geht ja hier auch darum, nachher das Unternehmen zu handeln. Ja? Welche Größenordnung ist für mich okay, damit komme ich noch zurecht, was ist vielleicht doch zu klein. Und ich glaube, mit 5 Millionen hat man schon ganz gute Unternehmen, die man nachher auch erfolgreich weiterentwickeln kann, sicherlich, ja. Aber 5 Millionen, jetzt müssen wir doch noch ein bisschen weitermachen, sorry, 5 Millionen zu finanzieren ist ja auch nicht ganz einfach, also da brauchen Sie ja schon mal 500.000 bis 1 Million an Eigenkapital oder noch mehr, um so eine Finanzierung zu stemmen. Wo holen Sie das Kapital her?
Wir haben natürlich jetzt das wahnsinnige Glück, vielleicht gegenüber anderen Kaufinteressenten, dass wir bereits ein funktionierendes Unternehmen haben, wo wir jetzt nach 4-5 Jahren mit den Rückflüssen des Unternehmens auch weitere Transaktionen finanzieren können. Als klassischer Nachfolger, der vielleicht MBI-Kandidat aus einer abhängigen Beschäftigung kommt, ist das vielleicht nicht so einfach möglich. Aber ich sag mal, das ist sicherlich die große Frage, woher kommt das Eigenkapital? Und bei uns kommt es sozusagen aus den Rückflüssen der bestehenden und stehenden Portfolio.
Super, dann haben Sie in der Vergangenheit gut gewirtschaftet. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und jetzt wirklich nochmal vielen Dank. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der neuen Transaktion und auch bei der Suche nach weiteren Unternehmen.
Vielen Dank, Herr Lang. Vielen Dank auch für die Einladung. Ein ganz toller Podcast. Ich freue mich, Teil davon sein zu
dürfen. Herr Dütsch, machen Sie es gut.
Danke, bis dahin.
So, da sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Wir hoffen, Sie konnten an der ein oder anderen Stelle nützliche Informationen mitnehmen. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind, wenn es heißt Nachfolgen im Mittelstand mit Timo Lang aus der Universitätsstadt Marburg.